InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen beim InfektioPod, dem Podcast für Infektionsmedizin. Wir machen den Podcast zu dritt und wir, das sind Elena, Annette und Till, drei klinisch tätige InfektiologInnen aus Hamburg. Der InfektioPod wird unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung.
Herzlich willkommen zur 84. Folge des InfektioPods. Heute soll es im InfektioPod um Blutstrominfektionen gehen. Dies ist eine besondere Folge, denn wir machen sie diesmal in Kooperation mit Amboss. Amboss ist eine Wissensplattform im Internet für Ärztinnen und Medizinstudentinnen. In dieser Folge wird es so sein, dass der Kollege Philipp Wingert vom Team von Amboss uns, das sind Till, Annette und ich, Elena, in dieser Folge interviewen wird. Am Ende der Folge werden wir euch noch einen Gutscheincode mitgeben. Diesen Gutscheincode könnt ihr auf der Internetseite von Amboss einlösen und erhaltet damit einen Monat kostenlosen Zugang zu der Wissensplattform.
Patientinnen mit Blutstrominfektion, das sind unsere kränkesten Patientinnen. Und ich habe ein bisschen den Eindruck aus meiner klinischen Erfahrung, dass sie vielleicht nicht immer die allerbeste Diagnostik und Therapie von uns bekommen.
Aber man weiß tatsächlich, dass das Flucloxacillin und Cefazolin bei den Patienten-Outcomes wirklich einfach besser abschneidet. Also da sollte man immer fokussieren drauf, wenn man einen Stoff Aureus findet.
Dann wäre ich wahrscheinlich sehr aufmerksam, wenn ich Pilze in der Blutkultur, also beziehungsweise Candida nachweisen würde. Da würde ich schon immer genauer nachgucken und würde das als relevant ansehen.
Der Amboss-Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge zum Thema Blutstrominfektionen. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Infektionserkrankungen stellen uns häufig vor große Herausforderungen und wenn ein Erreger aus einem lokalen Fokus in die Blutbahn übergeht und dort bleibt, dann wird es schnell richtig gefährlich. Wie man solche Blutstrominfektionen sicher erkennt, wann man auf jeden Fall infektiologische Zusatzexpertise hinzurufen sollte und wie man dann am besten vorgeht, das bespreche ich heute mit Dr. Annette Hennings, Dr. Elena Terhalle und Dr. Till Koch, InfektiologInnen und Hosts des InfektioPods, ein wirklich spannender Infektiologie-Podcast, mit dem wir für diese Folge zusammenarbeiten. Und Annette, Elena und Till haben auch zwei Fallbeispiele mitgebracht, die wir in der zweiten Hälfte dieses Podcasts besprechen werden. Elena, Till, Annette, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr heute zu Gast im Amboss-Podcast seid.
Ja, danke, dass wir zu Gast sein dürfen. Ich bin Annette, diese Stimme gehört Annette.
Genau, ich bin Elena. Vielen Dank für die Einladung.
Und ich bin Till, ich freue mich auch auf den Podcast.
Ja, super, dass wir das heute zusammen machen. Lasst uns doch am besten mit einer Begriffsdefinition starten. Bakteriämie, Blutstrominfektion, Sepsis. Was ist da der Unterschied?
Ja, ich fange vielleicht einfach mal an. Genau, ich würde sogar noch ein viertes Wort dazu setzen, Septikämie, das hat man auch manchmal noch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig am Anfang von so einem doch sehr komplexen Thema, das alles ein bisschen auseinander zu dröseln. Also Bakteriämie bezeichnet erstmal nur den Nachweis von Bakterien im Blut, ohne eine Aussage darüber, ob es sich zum Beispiel um eine Kontamination oder um ein Verum, also eine echte, ernstzunehmende Infektion auch handelt. Und das führt schon direkt über zum nächsten Begriff und dann nämlich zu dem ersten Krankheitsbild, zu der Blutstrominfektion. Das ist jetzt also eine systemische Infektionserkrankung, bei der Bakterien im Blut nachgewiesen werden. Und dann der dritte Punkt, die Sepsis, das, ja, da gibt es jetzt verschiedene Definitionen, aber eine, die ich ganz gut finde, ist, dass die Sepsis eine lebensbedrohliche Organdysfunktion ist, die hervorgerufen wird durch eine inadäquate Wirtsantwort auf eine Infektion. Das ist ein bisschen kompliziert, aber im Prinzip hat man eine sehr schwere Infektion, die ist lebensbedrohlich, das ist Teil der Definition. Und das geht dann immer mit einer Organdysfunktion, also nicht mehr gut funktionierenden Organen einher. Dann gibt es noch diesen vierten Begriff der Septikämie, der ist nicht ganz so häufig gebraucht, aber ich erwähne ihn der Vollständigkeit halber mal, das ist eine Bakteriämie bei Sepsis, wird damit meistens gemeint.
Ja, ist ja wichtig, dass es da einen eigenen Begriff gibt, weil bei der Sepsis kann man ja oft überhaupt keinen Erreger mehr nachweisen, man hat es ja dann nur noch mit dieser überschießenden Immunantwort zu tun.
Absolut, genau. Da haben wir, wie gesagt, eine nicht angemessene Wirtsantwort, also von der Person, die krank ist selber und eben nicht nur von den Bakterien auf diese Infektion. Und das ist genau das, was die Organe kaputt macht und was die Leute dann so krank macht.
Ist ja auch ein Krankheitsbild mit einer weiterhin immens hohen Mortalität. Wir haben zu dem Krankheitsbild Sepsis auch eine Fortbildung. 23 CME-Punkte bringt die und die handelt in 10 Videolektionen Diagnostik, Therapie und die unterstützenden intensivmedizinischen Maßnahmen ab. Das Ganze ist sehr praxisnah, aktuell und kompakt und bringt euch in Sachen Sepsis auf jeden Fall auf den neuesten Stand. Ich habe auch einen Gutscheincode für euch. 20 Sepsis lautet der, alles groß geschrieben. Der gibt 20% Rabatt auf diese Fortbildung und einlösen könnt ihr den unter go.amboss.com/20sepsis. Schaut doch vielleicht einfach mal rein, vielleicht ist das ja was für euch und es gibt da auch so ein Video, das die ganzen Kursinhalte vorstellt. So, wir sprechen heute über Blutstrominfektionen und ich würde vorschlagen, lasst uns doch mit der Diagnostik starten. Ganz am Anfang steht da natürlich die Blutkultur, das ist ein kleines Wort, aber allein dazu gibt es ja schon einiges zu wissen.
Genau, weil ich finde es immer ganz wichtig zu sagen, wie nehme ich denn richtig Blutkulturen ab, weil Blutkulturen sind nun mal, wenn wir über Blutstrominfektionen sprechen, natürlich das A und O, also das ist die eine Methode, mit der wir das nachweisen. Und in der klinischen Praxis stelle ich immer wieder fest, dass es doch ein paar Unsicherheiten gibt. Deswegen dachte ich, wir besprechen halt vielleicht alle vorneweg einmal, wie man richtig Blutkulturen abnimmt, also sozusagen ein Best Practice oder How-to-Blutkultur.
Damit man da nicht ein paar aus dem ZVK bekommt.
Aus der peripheren Braunühle, oh Gott, oh Gott. Nee, genau. Also ich würde mal so anfangen wollen. Wenn man sich überlegt, Blutkulturen abzunehmen, dann muss natürlich erstmal in die Indikationsstellung stimmen. Also ich will auf der einen Seite nicht bei allen Patienten Blutkulturen abnehmen, sondern eigentlich nur bei denen, wo ich auch eine relevante Chance habe, dass ich Erreger im Blut finde. Auf der anderen Seite will ich aber auch auf gar keinen Fall zu wenig Blutkulturen abnehmen. Also insbesondere will ich die Leute mit, die in die Richtung von Sepsis zum Beispiel gehen, die will ich auf gar keinen Fall verpassen und bei denen muss ich unbedingt Blutkulturen abnehmen. Und was sind jetzt so Infektionen oder so systemische Krankheitsbilder? Das wären, also die Sepsis haben wir jetzt schon oft genannt, aber auch alle schweren Infektionssyndrome, die mit hohem Fieber einhergehen und mit Schüttelfrost zum Beispiel. Das ist, glaube ich, was auch so Common Knowledge ist, würde ich sagen, in allen Notaufnahmen. Leute, die richtig krank wirken, die vielleicht noch ein ganz hohes CRP haben, die Fieber und Schüttelfrost haben, da hat man eine relativ hohe Chance, dass man tatsächlich auch Keime im Blut findet. Aber auch sowas wie zum Beispiel Pyelonephritis, komplizierte Haut- und Weichteilinfektionen oder auch ventilatorassoziierte Pneumonien. Das sind alles auch zum Beispiel gute Gründe, warum man eine Blutkultur entnehmen sollte. Und natürlich, wenn ich schlimmere Erkrankungen habe, sowas wie Endokarditis, Meningitis, septische Arthritis, Spondylolisthitis und so weiter, dass, wenn ich da einen klinischen Verdacht drauf habe, das sind auch alles wichtige Infektionserkrankungen, bei denen ich auf jeden Fall Blutkulturen nehmen muss.
Und dann je zwei Paar aus zwei verschiedenen Punktionsstellen, ne?
Ja, fast richtig. Also mindestens zwei Paar finde ich super, weil es kommt tatsächlich auf die gesamte Blutmenge ganz wesentlich an. Man muss sich vorstellen, dass je nach Erreger und je nach Infektion, die man hat, wenn man eine Blutstrominfektion hat, schwimmen nur sehr wenige Erreger pro Milliliter Blut in meinem Blutstrom rum. Also zum Teil sind es einstellige Zahlen, sowas wie 1 bis 3 Bakterien oder vielleicht 5 Bakterien pro Milliliter Blut schwimmen da nur rum. Das heißt, man kann sich schon vorstellen, man hat eine relativ geringe Sensitivität zum Teil und man braucht einfach große Mengen Blut, wenn man eine Blutstrominfektion diagnostizieren will. Und große Mengen heißt in diesem Fall mindestens 40 Milliliter, also mindestens 2 Paare, wo jedes Fläschchen mit 10 Milliliter befüllt wird. Der zweite Punkt, den du gesagt hast, so habe ich es genau auch gelernt, dass man für jedes Blutkulturpaar einmal peripher stechen soll. Und das muss man sagen, ist aber doch in den letzten Jahren so ein bisschen, hat sich das ein bisschen geändert, die Empfehlung hingehend. Es kommt tatsächlich viel wesentlicher, ist diese gesamte Blutmenge, dass die stimmt, als dass ich zweimal stechen muss. Und das macht ja in der Klinik doch erheblich mehr Aufwand, zweimal zu stechen, sodass eigentlich meistens die Empfehlung mittlerweile ist, dass man bei dieser initialen Blutkulturentnahme, die ja auch vor Antibiotikagabe stattfinden soll, wo ich dann auch einen gewissen Zeitdruck habe, weil ich auch das Antibiotikum schnell geben will, da reicht es in der Regel, wenn ich einmal peripher punktiere, da die ganzen 40 Milliliter draus entnehme, die Flaschen sorgfältig beimpfe, wie wir das gleich noch besprechen werden, und dann passt das.
Das wird viele, die gerade zuhören, freuen, denke ich. Das ist ja doch sehr zeitraubend zum Teil. Da also die Info, dass eine Punktion initial ausreicht, aus der man dann insgesamt 2 Paar beimpft. Wenn der Venenstatus jetzt insgesamt sehr schlecht ist, reicht dann auch ein Paar?
Ja, also es gibt die Situation, wo man per Tu nur ein paar Blutkulturen auskriegt, dann ist das so. Aber sagen wir mal, der Default sollte sein, dass wir immer zwei paar Blutkulturen bei dieser initialen Blutkulturentnahme machen, wenn wir einen ausreichenden klinischen Verdacht haben, dass wir eine Blutstrominfektion vermuten. Der Grund dafür ist, dass die Sensitivität, das ist sehr schön in vielen Studien gezeigt, doch dramatisch zunimmt. Also auch das unterscheidet sich wieder je nach Erreger. Aber man kann so grob sagen, dass gemittelt in einem Paar Blutkulturen findet man vielleicht so etwas über 70% und bei zwei Paaren Blutkulturen findet man aber immerhin fast 90% der relevanten Blutstrominfektionen. Bei drei Paaren findet man dann sogar fast 100%. Das ist sozusagen der Grund, dass die Sensitivität einfach deutlich steigt, wenn ich zwei Paare mache statt nur ein Paar.
Okay, also die zwei Punktionsstellen sind mittlerweile ein Mythos. Wie sieht's aus, wenn man einen ZVK neu legt, wenn man einen peripheren Venenweg neu legt? Darf ich dann auch daraus Blutkulturen abnehmen, wenn wir jetzt hier schon mal aufräumen?
Ja, wobei man da natürlich sagen muss, dass ja auch oft gemacht wird, dass einfach default Blutkulturen abgenommen werden, wenn frische Katheter gelegt werden. Und da sind wir dann wieder bei der Indikationsstellung. Wenn man jetzt bei jedem ZVK, den man legt, zwei Paar Blutkulturen abnimmt, wird man ganz, ganz viele Kontaminanten halt auch finden, die gar keinen relevanten Krankheitswert haben. Also man verursacht Arbeit fürs Labor, generiert Befunde, die dann vielleicht irgendwie nicht gut interpretiert werden können. Also auch da kommt sicherlich auf die Indikationsstellung wieder an, dass man das halt nicht automatisch sozusagen immer macht.
Und vielleicht noch ein weiterer Mythos, mit dem ich dann auch noch aufräumen kann, ist, dass man nicht auf die Fieberspitzen warten muss. Das habe ich auch in meinem Studium manchmal noch so gelernt, dass man dann sozusagen die Blutkultur, sagen wir mal, im Dienst in der Nacht genau richtig timen muss, dass wenn das Fieber ganz hoch ist, dass man dann genau Blutkulturen abnehmen soll. Das ist auch nicht so, sondern bei den Blutstrominfektionen ist es nur bedingt mit dem Fieber korreliert oder eigentlich nicht richtig mit dem Fieber korreliert, wie viel Bakterien man im Blut findet.
Auch eine wichtige Info. Was wächst denn am häufigsten in den Blutkulturen? Welche Erreger zeigen sich da am häufigsten?
Kommt ein bisschen darauf an, was für Daten man sich anguckt, aber ich kann ja mal so einen groben Überblick geben. Also wenn ich mir angucke, was wächst in Blutkulturen von der mikrobiologischen Seite, also von der Laborseite aus, dann muss man sagen, leider ist der größte Teil sind Koagulase-negative Staphylokokken, die wir in der Regel oder zunächst einmal als Kontamination betrachten würden. Wie viel das sind, das schwankt je nach Untersuchung, aber vielleicht sagt man so zwischen 40% und 60% ungefähr sind diese Koagulase-negativen Staphylokokken, also sowas wie Staphylococcus epidermidis zum Beispiel. Danach kommen sozusagen deutlich weniger häufig, kommen einige Gruppen und ich will mal so die Top 3 vielleicht nennen, das sind Enterokokken, das sind Koagulase-positive Staphylokokken, also vor allem Staphylococcus aureus und das sind Gram-negative und da vor allem Escherichia coli. Das sind vielleicht so die großen drei. Dann kommen andere Dinge wie Streptokokken, auch Candida. Und je nachdem, welches klinische Krankheitsbild wir haben, sind dann natürlich einige Erreger deutlich häufiger vertreten. Also zum Beispiel, wenn wir eine Hautinfektion haben, Haut- und Weichteilinfektion, dann finden wir natürlich die Hautkeime wie Streptokokken und Staphylokokken deutlich häufiger. Wenn wir jetzt eine Blutstrominfektion haben, die ausgelöst wird durch eine abdominelle Infektion oder zum Beispiel durch eine urogenitale Infektion, dann findet man Gram-negative oder vielleicht auch Anaerobia deutlich häufiger.
Was haben denn diese eben genannten Keime bzw. die Blutstrominfektionen, die sie dann auslösen, für einen Effekt, sagen wir, auf die Krankheitslast in Deutschland, aber vielleicht auch weltweit, wenn wir da mal einen Blick über den Tellerrand werfen?
Ja, also ich glaube, dass Blutstrominfektionen schon eine der Erkrankungen sind, die in der Krankenhauslandschaft in Deutschland häufig doch unterschätzt ist. Patientinnen mit Blutstrominfektionen, das sind unsere kränkesten Patientinnen. Und ich habe ein bisschen den Eindruck aus meiner klinischen Erfahrung, dass sie vielleicht nicht immer die allerbeste Diagnostik und Therapie von uns bekommen. That being said, will ich mal versuchen, ein paar Zahlen zumindest zu nennen. Das kommt jetzt auch wieder darauf an, nach welchem Erreger man guckt. Ein sehr häufiger Erreger, der viel beschrieben ist, ist ja Staphylococcus aureus, also Staph aureus, Blutstrominfektion. Und da schwankte jetzt diese Inzidenz pro 100.000 doch sehr stark in diesen Untersuchungen je nach Land zwischen ungefähr 10 und 60 pro 100.000 pro Jahr. Genau, und das hing natürlich wesentlich davon ab, was für welche Population man untersucht hat und so weiter. Und in Deutschland lag die Zahl ungefähr bei 16.000 Fällen pro Jahr. Dann gibt es noch Zahlen für Sepsis. Da kommen wir ungefähr auf 130.000 Fälle in Deutschland pro Jahr. Das ist aber ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil diese Daten, auch das ist eine einigermaßen aktuelle Studie von 2022, die das mal da die Inzidenz beschrieben hat, aber diese Daten basieren eben wesentlich auf den ICD-10-Abrechnungscodes. Und jeder und jede, die sich damit mal beschäftigt haben, wissen, dass das eine, ich sag mal freundlich, eine gewisse Unschärfe hat, weil sozusagen in beide Richtungen, je nach Krankheitsbild, Fehlanreize gibt, das zu kodieren oder das, also es mehr zu kodieren oder es weniger zu kodieren.
Wobei ich finde auch, das zeigt diese Zahlen so ein bisschen, zeigt ja auch die Krux an diesen Blutstrominfektionen, ne? Weil ja häufig tatsächlich die Blutkultur dann eben nach dem Antibiotikum abgenommen wird oder gar nicht abgenommen wird oder Patienten sind antibiotisch vorbehandelt und diese Diagnose Sepsis sieht man ja oder SIRS, also dass man jetzt so Systemic Inflammatory Response, ist ja doch in der Regel mit einer Blutstrominfektion vergesellschaftet, die man vielleicht einfach dann nicht mehr findet, weil die Patienten vorbehandelt sind. Also ich glaube, die wahren Zahlen von Blutstrominfektionen sind einfach doch viel, viel höher und wir sind einfach zu schlecht in der Diagnostik, muss man sagen. Entweder zu spät, weil vorbehandelt oder tatsächlich nicht erkannt oder fehleingeschätzt und erstmal ein Antibiotikum gegeben. Wir haben bei uns sehr viel Arbeit geleistet, was Staphylokokken-Blutschirminfektionen angeht, mit konsequenter Blutkulturentnahme, konsequente Empfehlung zu infektiologischen Konsilien. Und man sieht schon, dass das mehr wird. Und ich glaube jetzt nicht, weil das an sich mehr wird, sondern weil die Diagnostik und die Präanalytik besser wird. Das, glaube ich, ist einfach eine große Dunkelziffer, wenn man das jetzt mal so nennen darf, von Blutschirminfektionen.
Und vielleicht eine Zahl, wenn wir schon über Zahlen sprechen, für alle, die sich so ein bisschen mit so Steuerung von im Krankenhaus beschäftigen, ist eine ganz interessante Zahl, wie hoch denn meine Rate an positiven Blutkulturen ist. Weil ein bisschen wie bei Corona-Tests gibt die mir eine Aussage darüber, ob ich genug teste oder nicht. Anders gesagt, wenn meine positiven Rate sehr, sehr hoch ist, dann weiß ich, dass ich eigentlich nicht genug Blutkulturen entnehme in meiner Institution. Und so eine Faustwert, auf den man so ein bisschen zielen könnte, wäre sowas wie 15% positiven Rate. Wenn die Rate in einer Institution deutlich höher liegt, also wenn die bei 25% ist, dann weiß man sehr sicher, dass man auf jeden Fall in seiner Institution global gesehen zu wenig Blutkulturen hat.
Also man würde einfach zu selten abnehmen, erst wenn das klinische Bild schon so dramatisch ist, dass es auf jeden Fall angezeigt ist, eine Blutkultur abzunehmen. Und die anderen verpasst man dann vielleicht, weil man insgesamt zu wenig abnimmt. Jetzt habe ich eine Frage. Es ist ja so, bei SIRS, bei Sepsis, da ist allen die Dramatik klar. Aber wie ist das bei Blutstrominfektionen? Was für Patientinnen, was für Patienten habe ich da vor mir?
Ja, das ist eben ein sehr diverses Krankheitsbild, weil es von ganz leichten Infektionen, wo die Leute eben gar nicht so schwer krank sind, reichen kann, bis hin zu, ja, im Prinzip dem Vollbild einer Sepsis oder sogar dem septischen Schock. Und dazwischen gibt es halt ein breites Spektrum an Erkrankungen. Und es kommt eben auch nicht nur auf den Schweregrad der Erkrankung an, sondern es kommt auch ganz wesentlich auf den Erreger an, den ich finde. Wir hatten es vorhin schon ein bisschen mit den koagulase-negativen Staphylokokken angedeutet, dass es ganze Gruppen von Erregern findet, die mich als Infektiologen, wenn ich benachrichtigt werde, dass ich die in der Blutkultur finde, die mich als Default vielleicht erstmal so ein bisschen kalt lassen. Oder da brauche ich schon mehr Gründe, um die ernst zu nehmen. Wenn ich mir einen anderen Staphylococcus angucke, zum Beispiel den Staphaureus, den würde ich hingegen immer sehr ernst nehmen, wenn ich den in einer Blutkultur finde. Oder zum Beispiel, wenn ich Candida albicans oder einen anderen Pilz in der Blutkultur finde. Oder so Gramnegative, dann würde ich die eher schon ein bisschen ernst nehmen und da auf die Suche gehen. Die Blutstrominfektion ist, wie der Name schon sagt, eigentlich eine systemische Erkrankung. Und da ist es eben keine reine passagiere Bakteriämie.
Wie beim Zähneputzen.
Genau, dieses Zahnputzbeispiel ist ganz schön, weil das verdeutlicht, dass da eben für eine ganz kurze Zeit bei uns allen hin und wieder mal Bakterien im Blutstrom sich befinden können und damit kommt das Immunsystem aber gut zurecht. Und es gibt aber auf der anderen Seite eben Erkrankungen, wo ich eben einen tief sitzenden Infektionsherd typischerweise habe, wenn ich zum Beispiel schwere Infektionen im Bereich des Urogenitaltrakts habe oder eben Haut- und Weichteilinfektionen und das, wo immer wieder kontinuierlich Bakterien in den Blutstrom eingeschwemmt werden und die dann auch die Patientinnen eben systemisch krank machen. Also zum Beispiel mit Fieber, muss aber nicht mit Fieber einhergehen, eine Minderung des Allgemeinzustandes, also die Leute fühlen sich krank und das wäre dann eher eine Blutstrominfektion.
Okay, also es gibt einen Fokus und der spült dann immer wieder Erreger in die Blutbahn. Es ist nicht passagier, es gibt eine systemische Reaktion. Welche Patientinnen und Patienten sind denn besonders gefährdet, eine Blutstrominfektion zu entwickeln?
Also je kränker die Leute sind, desto höher ist das Risiko, eine Blutstrominfektion zu entwickeln. Und eine sehr grobe Kategorie sind zunächst zum Beispiel mal alle Leute, die auf Intensivstationen liegen. Also Intensivpatientinnen, die haben zum Beispiel ein hohes Risiko. Genau, dann gibt es natürlich noch zahlreiche andere Risikofaktoren. Also wenn ich intravaskuläres Material habe im weitesten Sinne, also Fremdmaterial, was dem Blutstrom in Berührung ist, zum Beispiel sowas wie ein Herzschrittmacher, aber natürlich vor allem auch Herzklappen, aber auch passagierliegende Dinge wie zum Beispiel invasive Katheter, also ein ZVK, also Blutstromkatheter oder einen Sheldon-Katheter oder einen Demas-Katheter zur Dialyse. Das sind Dinge, die natürlich eine Blutstrominfektion begünstigen. Und dann gibt es natürlich, kann man sich auch angucken, Risikofaktoren, die bei bestimmten Erkrankungen bestehen, die mit Blutstrominfektionen einhergehen. Also ein Klassiker wäre die Endokarditis zum Beispiel als eine wesentliche Infektionserkrankung, die oder wesentliche Differentialdiagnose bei Blutstrominfektionen. Und da habe ich jetzt natürlich viele Risikofaktoren, die ich gerade schon genannt habe, also zum Beispiel die künstliche Herzklappe oder auch eine vorerkrankte Herzklappe, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel IV-Drogenabusus oder andere tiefsitzende Herde, wie jetzt so eine Osteomyelitis zum Beispiel, erhöhen dann das Risiko, eine Endokarditis zu bekommen.
Till, du hast vorhin die hohen Zahlen an Staphylococcus angesprochen, die als Kontaminante in Blutkulturen nachgewiesen werden. Gleichzeitig hören wir, ein intensivmedizinischer Aufenthalt ist ein Risikofaktor für Blutstrominfektionen, gerade auch wenn Fremdmaterial einliegt. Da kann es ja dann schwierig werden zu unterscheiden, was ist jetzt Kontamination, was ist wirklich Infektion. Elena, wie sind da deine Erfahrungen?
Ich finde, dass es tatsächlich immer sehr, sehr schwierig ist, gerade auf den Intensivstationen, wenn die so viele Katheter liegen haben, wirklich zu differenzieren, ist das jetzt eine Infektion oder ist das eine Kontamination. Ich finde, wenn die Blutkulturen mit KNS von peripheren Stationen jetzt reinkommen, dann ist es schon eher, würde ich denken, die Kontamination. Aber auf Intensivstationen ist es wirklich, finde ich, teilweise sehr schwierig, das zu differenzieren.
KNS steht für Koagulase-negative Staphylokokken.
Genau, genau.
Okay.
Ich finde, bei den Koagulase-negativen Staphylokokken oder bei Erregern, die man vielleicht eher so als Kontaminanten werten würde, auch sowas wie Enterococcus faecium ist ja auch häufig als Kontaminante zu sehen, da ist es dann eben extrem wichtig zu gucken, in wie vielen Blutkulturen ist der nachgewiesen. Und dann wiederum ist es auch wichtig, dass man mehrere Blutkulturen hat, weil es ist ja schon ein Unterschied, wenn man den Erreger in einer von einer Blutkultur hat, da weiß man es einfach nicht. Wenn er in einer von fünf ist, kann man sagen, das ist irgendwie eine Kontaminante. Wenn er in fünf von fünf ist, dann ist es tatsächlich eher eine Währung Bakteriämie. Eine Risikogruppe wäre mir noch wichtig, das sind tatsächlich Neugeborene, ne, für Blutstrominfektionen und auch so neugeborenen Sepsis, also so die ersten Wochen von Kleinkindern, ist auch eine Risikogruppe dafür.
Wichtiger Punkt, auch dazu hätte ich eine Frage. Ihr meintet ja vorhin, je mehr Blut wir gewinnen für die Blutkulturen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, den Erreger nachzuweisen. Jetzt kriege ich aus dem Kind natürlich nur eine gewisse Menge Blut raus. Habt ihr da Empfehlungen?
Ja, das Gute in Anführungsstrichen ist, dass man bei Kindern auch ein bisschen weniger Blut braucht, weil wohl die Bakteriendichte im Blut höher zu sein scheint, sodass man die auch mit weniger Blut nachweisen kann bei Kindern.
Und trotzdem muss man abnehmen. Da sind ja auch gerade Kinderärztinnen und Kinderärzte oft sehr vorsichtig und zurückhaltend. Besser wäre es also, dass sich diese neugeborenen Kinder, Kinder allgemein, aber auch andere Risikogruppen wie intensivmedizinisch betreute Personen gar nicht erst infizieren, keine Blutstrominfektion entwickeln. Was habe ich denn für Möglichkeiten, präventiv zu arbeiten und vorzubeugen?
Also im Krankenhaus haben wir wirklich große Probleme mit Staph aureus Blutstrominfektionen, die sich von Kathetern ausbilden, seien es Venenverweilkatheter, Portkatheter oder ZVKs. Und man muss sagen, die wichtigste Maßnahme ist, diese Katheter zu entfernen, wenn die Patienten die nicht brauchen. Das heißt auch IV-Medikamente zu oralisieren oder abzusetzen, wann immer möglich. Und diese Braunylen just in case. Da dreht sich bei mir immer der Magen um, weil man muss sagen, das ist dann wirklich nur noch ein Infektionsrisiko. Es gab mal eine ganz tolle Arbeit aus Kanada, die bringe ich immer wieder an, weil es auch das ist meine Lieblingsarbeit zum Lieblingsthema. Da sind die über die internistische Abteilung gegangen und geguckt, wie viele Patienten haben Venenverweilkanülen liegen. Waren irgendwie tatsächlich gar nicht mehr so viele, ich glaube 60%. Ein Großteil davon war entweder nie benutzt, seit über 24 Stunden nicht benutzt, 10% waren schon infiziert, ein paar davon tatsächlich schon mit Phlegmone, also mit tiefer Weichteilinfektion. Und deswegen ist das A und O tatsächlich Hygiene, bei der Anlage natürlich und Prävention durch Entfernung von diesen Kathetern. Und man muss sagen, ob jetzt jemand eine Endokarditis bekommt, weil er eine kaputte Klappe hat und sich die Zähne putzt, da kann man natürlich irgendwie wenig dran rütteln. Aber Sachen, an denen wir was ändern können, das finde ich immer ganz wichtig. Und da ist auf jeder Station, ob man jetzt ein Augenarzt ist oder ein Internist oder ein Chirurg, haben die Patienten irgendwie wenig Verweilkanülen. Und wenn da nur noch 500 Milliliter Stero läuft am Tag, dann kann man das auch rausnehmen.
Wie lange wartest du, bevor du einen Venenzugang ziehst?
Also raus, sobald man sie nicht mehr braucht. Man muss ja sowieso jeden Tag die Medikamente einmal überprüfen, aber jeden Tag jedes IV-Medikament angucken und überprüfen, braucht dieser Patient das noch? Kann die Hydrierung abgesetzt werden? Braucht er wirklich das Schmerzmittel IV? Muss das Antibiotikum IV laufen oder gibt es eine orale Alternative? Und wenn man tatsächlich bei diesen Patienten sagen kann, die brauchen keine IV-Medikation mehr, dann muss auch die Braunüle oder die Venenverweilkanüle raus. Die brauchen jetzt nicht eine Venenverweilkanüle, nur weil sie im Krankenhaus liegen. Das hört man dann häufig auch, naja, der ist doch stationär und so, aber nee, dann legt man halt eine neue. Oder der hat ein CT übermorgen. Also das war mal ein Fall, den ich hatte, der hat für eine kardiale Intervention eine Braunüle und dann ist die zweimal verschoben worden und der lag dann irgendwie 48 Stunden mit dieser Braunüle rum und die hat sich dann infiziert und es gab eine Staphylokokkenbakterie. Und das ist natürlich einfach so, das ist natürlich total sinnlos, muss man sagen.
Naja, manchmal hat man die unter großen Mühen gelegt, der Venenstatus ist miserabel oder die Patientinnen und Patienten sind nicht gerade kooperativ. Man hat Sorge, ob die sich vielleicht überhaupt sogar nochmal einen Venenweg legen lassen. Ist ja jetzt vielleicht nicht die einfachste Entscheidung, dann einen Tag vor einer CT, sagen wir, die wieder zu ziehen.
Ja, also ist natürlich immer leichter gesagt als dann getan und vor allen Dingen leichter von mir gesagt als der arme Assistenz, also die Assistenzärztin, die es dann widerlegen muss. Aber man muss wirklich sagen, das ist ein signifikantes Infektionsrisiko für diese Patienten. Und gerade wenn man das irgendwie reingepopelt hat und also man sagt ja auch in Notfallsituationen, wenn Braunülen vielleicht nicht ganz steril gelegt worden sind, die sollen gewechselt werden. Alles andere muss man jetzt nicht routinemäßig wechseln. Aber es ist wirklich ein Infektionsrisiko. Und wenn die da zwei Tage drin sind und nicht benutzt werden, dann ist das Risiko einfach da. Also ja, natürlich gibt es Einzelfälle. Ne? Wenn jetzt einer hat noch ein Gefäß, ne, und der kriegt morgen eine Untersuchung und es ist wirklich irgendwie 10-mal gestochen und so. Also in Gottes Namen, da will ich jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber so generell muss man sagen, jede liegende Verweilkanüle ist einfach ein Infektionsrisiko. Und wenn man sie nicht braucht, muss sie meiner Meinung nach raus.
Um Komplikationen zu vermeiden. Elena, ich meine, du hast einen Fall für uns dabei, wo jetzt nicht alles rund gelaufen ist.
Genau, ich habe einen Fall von einem 62-jährigen Patienten mitgebracht. Der hat sich mit Rückenschmerzen in der Notaufnahme vorgestellt. Und wichtig ist vielleicht in der Vorgeschichte, also vor einem Monat, hatte er eine Operation gehabt an der Wirbelsäule im LWK-4-5-Bereich. Da ist so eine Dekompression durchgeführt worden. Genau, dann ging es ihm auch erst besser. Und jetzt hat er sich in der Notaufnahme vorgestellt, weil er zunehmend Rückenschmerzen hat. Vielleicht einmal kurz zu den Vorerkrankungen von dem Patienten. Der ist 62 Jahre alt, hatte in der Vorgeschichte einen Morbus Hodgkin, dann auch schon einen Zustand nach einer ACVB-Operation, eine arterielle Hypertonie und hat aber auch eine Hüft-TAP links schon liegen seit 20 Jahren. Gut, jetzt wird der Patient dort von den Unfallchirurgen primär gesehen und da sieht man hinten am Rücken, als sie ihn untersucht haben, im Operationsbereich der LWS, so eine lokale Rötung und Schwellung und aber auch so einen kleinen Wundpol, der leicht mit Fibrin belegt ist. Man muss sagen, der Patient stellt sich jetzt mit Schmerzen vor. Der hat kein Fieber, kein Schüttelfrost, aber hat auch laborchemisch, wie man jetzt schon erwartet, schon, weil wir haben ja schon jetzt den Verdacht, Rötung, Schwellung auf eine Infektion. Und der hat auch laborchemisch erhöhte Entzündungswerte, also ein hohes CRP, hohe Leukozyten. Und die Kollegen entscheiden sich dann zunächst dafür, erstmal ein CT zu machen der Wirbelsäule. Dort sehen sie auch einen großen subkutanen Abszess, also mit Ausläufern zur Wirbelsäule. Dann haben die auch noch ein MRT gemacht der Wirbelsäule und haben dann gesagt, diesen Abszess, der hat sich halt nochmal bestätigt. Und die haben sich, was sehr gut war, erstmal dazu entschieden, diesen Patienten zu operieren. Das heißt, die haben eine Fokuskontrolle gemacht, die haben eine operative Revision gemacht, ein ausgiebiges Debridement und die haben das gespült und haben die Wundränder auch ausgeschnitten und haben auch Proben in die Mikrobiologie geschickt. Und dann haben die Kollegen gesagt, okay, es ist eine Infektion, wir müssen den auch antiinfektiv behandeln und haben eine Therapie mit Ciforoxim intravenös begonnen. Diese Therapie lief dann erstmal, bis aus dem Wundabstrich Staphylococcus aureus nachgewiesen worden ist.
Da haben wir ja gehört, gehen unsere Alarmglocken an. Wie ging es dann weiter?
Dann haben die Kollegen richtig gedacht. Erstmal haben gesagt, Mensch, Staph aureus, da müssen wir fokussiert behandeln. Wir nehmen Flugloxacillin. Aber sie haben eine Dosierung begonnen von 3 mal 1 Gramm intravenös. Ich gehe jetzt erstmal durch den ganzen Fall durch und wir können vielleicht hinterher den Fall dann noch ein bisschen untereinander diskutieren, was man hätte anders machen können, besser machen sollen. Gut, jetzt hat der Patient letztendlich Fluglox bekommen und 2 Tage später hat er Fieber entwickelt. Und zu diesem Zeitpunkt haben die Kollegen zum ersten Mal Blutkulturen abgenommen. Vorher ist keine einzige Blutkultur abgenommen worden, weil der Patient, wie häufig das Argument dann ja kommt, der hatte ja kein Fieber. Und letztendlich ist in Blutkulturen nun auch Staphylococcus aureus nachgewiesen worden. Und dann haben die Kollegen jetzt gesagt, okay, jetzt müssen wir doch mal irgendwie doch die Spezialisten dazu holen und haben ein infektiologisches Konsil gestellt und ihn auch in einem Board angemeldet für Knochen- und Weichteilinfektionen. Gut, und dann kam natürlich die Empfehlung aus dem infektiologischen Konsil, richtige Dosierung von Fluclaxacillin. Das ist nämlich einer der Fehler, die passiert sind, dass Fluclox, die haben zwar richtig reagiert und fokussiert dann umgestellt, aber natürlich viel zu niedrig dosiert. Die haben auch umgestellt auf 3x1 Gramm IV und letztendlich würden wir empfehlen, mindestens also 4 bis 6 mal 2 Gramm intravenös geben für diesen Patienten. Das war dann auch die Empfehlung aus dem Board und wir hatten das eben ja schon thematisiert mit der kardialen Bildgebung. Die Infektiologen oder wir haben dann natürlich auch eine transösophageale Echokardiografie empfohlen zum Ausschluss oder zur Evaluation, ob möglicherweise auch zusätzlich jetzt eine Endokarditis vorliegt.
Und?
Es war keine Endokarditis. Also das im Echo, es war keine Vegetation oder irgendwas auffällig, was jetzt einen Hinweis gegeben hätte. Und letztendlich müsste man ja in diesem Fall schon jetzt sagen, okay, wir würden es ja trotzdem dann nochmal empfehlen, im Verlauf des TEE zu wiederholen, wenn wir keine Vegetation haben bei einer Staphylococcus-Bakterie. Aber den Verdacht hätten, jetzt den hochgradigen Verdacht, dass möglicherweise doch eine Endokarditis vorliegt.
Gut, dann sind die Kolleginnen und Kollegen eigentlich gut reingestartet, hatten mit der Bildgebung sehr schnell den richtigen Verdacht, wo der Fokus liegen könnte, bestätigt, haben dann aber bei der mikrobiellen Diagnostik nicht alles richtig gemacht. Es gab einen Wundabstrich, aber keine Blutkulturen. Wann hätten Sie die denn machen sollen?
Genau, letztendlich sagen wir schon, bei Verdacht auf eine Knocheninfektion würden wir empfehlen, auch zu diesem Zeitpunkt direkt Blutkulturen abzunehmen und zu gucken, ob wir möglicherweise dort auch einen Erreger finden. Und das haben die Kollegen schon am Beginn sozusagen bei Aufnahme in der Notaufnahme nicht gemacht. Dann kann man sicherlich auch die antiinfektive Therapie, das Ciforoxim intravenös, diskutieren. Also das wäre jetzt ja nicht unsere erste Empfehlung, die wir bei Wundinfektionen, postoperativen Wundinfektionen geben würden. Was sagt ihr dazu, Till, Annette? Ihr hättet das wahrscheinlich auch nicht gegeben. Ich hätte es auch nicht gegeben. Wir würden ja eher sowas, ein Staph aureus schon erwarten oder auch eine Streptokokkeninfektion.
Ja, also hätte man wahrscheinlich anders behandelt, ne? Beta-Lactam, Beta-Lactamase-Inhibitor vielleicht als empirische Therapie mal genommen, das denke ich auch, ja. Und ich glaube, am Ende ja dann irgendwie die Kurve noch gekratzt quasi, aber auch gerade das mit dieser Fluclaxacillin-Dosierung, das ist ja wirklich, was wir ja wollen, sind diese 6x2 Gramm eigentlich, weil die Beta-Lactame ja tatsächlich mit der Zeit über der MHK wirken. Das heißt, die brauchen also...
Schon ganz kurz, MHK ist minimale Hemmkonzentration, ne?
Genau, und zwar bei Fluclox, was eben eine kurze Halbwertszeit hat, braucht man halt diese ganz häufigen Gaben, was natürlich schon für Patienten und Pflege extrem anspruchsvoll ist, muss man sagen, diese häufigen IV-Therapien. Und es wirkt natürlich auch 12 Gramm Antibiotikum ist natürlich echt viel, ne? Und ja. Bei uns ist das jetzt mittlerweile so ein bisschen drin. Aber das sieht man doch häufig auch noch so, dass zu niedrig dosiert wird. Und das ist einfach für den Staph aureus wirklich schlecht, ne? Weil der dann einfach suboptimal exponiert wird gegenüber dem Antibiotikum und einfach dann nicht vernünftig, eine vernünftige Bakterizidie aufgebaut werden kann.
Ein vernünftiger Wirkspiegel aufgebaut werden kann, ne? Aber vielleicht noch eine super praktische Alternative, wenn man das nämlich administrativ nicht hinkriegt, also entweder patientenseitig nicht toleriert wird, das Fluclaxacillin bei nachgewiesener Staph aureus Blutstrominfektion oder auch, dass es administrativ vom Krankenhauspersonal nicht geleistet werden kann, dann kann man wirklich so ein bisschen den Joker, das Cefazolin, sich merken, also in Erstgeneration Cephalosporin intravenös. Das wirkt bei vielen Blutstrominfektionen mit Staph aureus eigentlich genauso gut wie das Fluclaxacillin.
Wenn ich jetzt hier gerade mal in unser Antibiotika-Mosaik schaue, das ist ja auf Amboss, das halten wir ja auch immer leitliniengerecht und da kann man ganz kompakt und übersichtlich einsehen, welches Antibiotikum bei welchem Erreger hilft. Dann sehe ich da neben dem Fluclox auch das Cefazolin, klar empfohlen hier mit dem Sternchen, das du ja gerade auch angesprochen hattest, Till. Und wo wir schon bei dem Mosaik sind, da haben wir uns bei Amboss kürzlich alle sehr gefreut. Da haben wir in der Tagesschau gesehen, hat Nicola Bullinger-Göpfert gesprochen, die Bundesvorsitzende des Hausärztes Hausärztinnen und Hausärzteverband. Und die hatte im Hintergrund, die hat aus ihrem Arztzimmer heraus ein Videointerview gegeben und im Hintergrund am Schrank klebte unser Antibiotika-Mosaik. Da haben wir uns natürlich alle sehr gefreut. Ich kann es aber auch verstehen, es ist einfach super praktisch und man sieht mit einem Blick, welches Antibiotikum bei welchem Erreger angezeigt ist. Ich setze euch einen Link in die Shownotes. Das Antibiotika-Mosaik kann man nämlich kostenlos runterladen und dann könnt ihr euch das auch ausdrucken und aufhängen, wenn ihr möchtet. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Es ist ja doch schon so, wenn man sich ein Antibiogramm anschaut, dass MRSA in der Auflistung dann als sensibel auf Cefuroxim angezeigt wird. Wie ist das jetzt zu werten?
Tatsächlich ist das Cefuroxim im Labor, wird es oft als sensibel angegeben, aber man weiß aber, dass es insbesondere gegen Staph aureus nicht so gut wirkt wie Erstgeneration Cefalosporin, also das Cefazolin oder das Flucloxacillin. Weil nur weil ein Antibiotikum sensibel getestet ist, heißt es nicht, dass es genauso gut wirkt wie alle anderen, die auch sensibel getestet sind. Also da gibt es insbesondere bei Staph aureus durchaus Unterschiede.
Also das ist tatsächlich eine große Krux. Man kriegt diese Staph aureus-Antibiogramme, wo irgendwie 15 Antibiotika draufstehen und überall steht S. Aber man weiß tatsächlich, dass das Flucloxacillin und Cefazolin bei den Patienten-Outcomes wirklich einfach besser abschneidet. Also da sollte man immer fokussieren drauf, wenn man Staph aureus findet.
Aber wenn ich jetzt genau so ein Antibiogramm bekomme mit lauter S drauf, ja, bei ganz vielen Substanzen, woher weiß ich denn dann, welche ich nehmen sollte?
Tja, das ist eine gute Frage. Das ist, letztendlich finde ich, hilft es extrem gut, mit den Mikrobiologen oder mit den Infektiologen darüber zu sprechen, weil das ist natürlich nichts, was man immer so aus dem FF jeder Arzt wissen kann, finde ich. Ne? Dass man jetzt beim Staph aureus wissen es mittlerweile die meisten, aber es ist, auch wenn S bei den anderen Antibiotikern steht, dann wissen wir ja auch nicht so genau, worauf kann ich den jetzt oralisieren? Welches wirkt gut im Gewebe? Welches ist für Blutstrominfektion total ungeeignet? Und ich finde, da hilft es extrem, mit den Mikrobiologen und Infektiologen zu diskutieren. Ich finde, das muss man nicht von jedem Arzt erwarten, dass er das auch wirklich weiß. Dafür gibt es ja die Experten.
Das finde ich auch, muss man sagen. Also ich würde ja auch nicht eine Chemotherapie bei jemandem anfangen. Das hat natürlich viel mehr direkten Impact auf den Patienten, viel mehr Nebenwirkungen. Und Antibiotika, da merkt man den Impact halt nicht sofort. Ne? Also es ist ja in der Regel nicht so, dass man jetzt direkten Patienten Schaden zufügt, indem man das falsche oder das nicht ganz optimale Antibiotikum nimmt. Ne? Es ist aber natürlich dann hinten raus, die Patienten kommen irgendwie schlechter raus, schlechtere Gewebespiegel, weil man das falsche Antibiotikum gewählt hat und so. Also find an infectious diseases friend und talk to them. Wir helfen gerne.
Solche Freunde können auf keinen Fall schaden. Und zur Not gibt es natürlich auch immer die Sternchen bei uns im Antibiotika-Mosaik. Die zeigen ja dann ganz genau, welches Antibiotikum empfohlen ist, bei welchem Erreger. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage, und zwar zu dem Fall, den wir gerade besprochen hatten. Die Kolleginnen und Kollegen aus der Unfallchirurgie, die haben ja einen Wundabstrich eingeschickt. Jetzt müsste man doch aber eigentlich aus dem Abstrich schon auch wissen, welcher Erreger letzten Endes da vorliegt, beziehungsweise wenn man dann aus dem Abszess auch Material einschickt. Warum ist denn die Blutkultur trotzdem so wichtig?
Natürlich, um den Nachweis jetzt zu bekommen, welcher Erreger das ist. Wenn man jetzt nur die Frage hat, welcher Erreger macht die Wundinfektion, dann hätte das sicherlich in dem Setting gereicht. Aber wir wollen ja auch wissen, liegt eine Blutstrominfektion vor und gibt es möglicherweise weitere Risiken? Müssen wir nach einer Endokarditis gucken oder nach weiteren septischen Absiedlungen? Und deswegen ist in dem Fall dann schon, die Blutkulturen sind die schon wichtig.
Und sie sind in diesem speziellen Fall auch noch aus einem anderen Grund wichtig, weil wir erinnern uns vielleicht noch an ein wichtiges Anamnesedetail. Der Patient hatte ja noch eine Hüft-Tap oder Knie-Tap, ne?
Genau.
Das heißt, auch das würde ja eigentlich einen Einfluss auf den Ausfall meiner antibiotischen Therapie haben, weil wenn der jetzt eine Blutstrominfektion mit Staph aureus hat, dann würde ich eventuell auch noch gerne eine oberflächenaktive Substanz hinzugeben, wohingegen, wenn er jetzt wirklich nur eine lokale Infektion hat und sich nichts im Blutstrom finden würde, müsste das vielleicht nicht unbedingt sein.
Was wäre das für eine Substanz, oberflächenaktiv?
Genau, also oberflächenaktiv, was meinen wir damit? Wir meinen damit, dass es bestimmte Bakterien und Pilze gibt, die Biofilme bilden. Also die bilden in da, wo sie sich absiedeln, im Blutstrom, sei es auf dem Katheter oder auf der Herzklappe oder wo auch immer, bilden sie ja so eine Art Schleim, in dem sie sich so ein bisschen verstecken vor dem Antibiotikum, was dann auch im Blut rumschwimmt. Und diese Biofilmbildung ist eine Herausforderung für Antibiotika. Und es gibt aber im Wesentlichen zwei, die man in Deutschland dafür verwendet. Das eine ist das Rifampicin und das andere ist das Fosfomycin. Fosfomycin. Das Fosfomycin kennt man vielleicht aus der Therapie von Zystitiden, also von urogenitalen Infektionen als orales Antibiotikum. Und hier meinen wir aber das Fosfomycin, was man in die Vene gibt, relativ hoch dosiert, sowas wie 20 Gramm am Tag.
Ja, du hattest gerade erwähnt, Abstriche aus dem OP-Gebiet. Da wollte ich noch einmal tatsächlich sagen, dass ja Abstriche wirklich das ist, was wir gar nicht haben wollen als Infektiologen und auch die Mikrobiologen nicht. Das ist tatsächlich ja wirklich das schlechteste mikrobiologische Material. Also wenn man schon da drin ist und die Chirurgen stecken ja drin, dann bitte Biopsien aus den Geweben, die infiziert sind. Da ist sozusagen die Sensitivität, wirklich pathogene Erreger zu finden, deutlich höher. Man kann zusätzliche Diagnostik machen, PCR-Diagnostik aus den Geweben. Das kann man alles aus diesem Abstrichen nicht. Und bei den Abstrichen hat man immer das Problem, dann zieht man das da irgendwie durch und dann hat man doch irgendwie wieder welche Hautkeime. Also in der Regel ist es so, dass unsere Wirbelsäulenchirurgen, die nehmen tatsächlich 3 bis 5 Biopsien bei jeder Spondylitis oder bei jeder Infektion, die sie haben. Und das erhöht wirklich diesen diagnostischen Wert immens. Dann hat man eben diese eine Probe mit Staph-Epi oder es sind dann eben doch alle 5 und man kann dann wirklich auch gucken, wie viel ist da drin. Also das tatsächlich Biopsien ist das, was eigentlich alle haben wollen, Infektiologen und Mikrobiologen. Hm.
Wie ging es denn dann mit dem Patienten weiter, nachdem er dann Fluclox in ausreichender Dosierung bekommen hatte?
Ja, dem ging es tatsächlich dann besser. Also wie erwartet eigentlich auch so, die Bakteriämie, die hatte kein Fieber mehr. Die Folgeblutkulturen, die abgenommen haben, die Kollegen, waren da negativ. Es wurde auch noch diskutiert. Ich finde, das ist auch nochmal was Wichtiges, nach weiteren Streuherden zu suchen. Da empfehlen wir ja eigentlich, und auch die DGIM, die kluge Entscheidung-Empfehlung gibt es da ja, dass man wirklich sagt, okay, man muss den Patienten gut klinisch untersuchen, um mögliche septische Absiedlungen zu finden und dann auch gut therapieren zu können. Manche empfehlen mittlerweile auch, aber ich denke, das ist wirklich im Alltag schwer umzusetzen, dass man ein PET-CT macht bei solchen Patienten, um zu gucken, ob noch weitere Streuherde vorliegen. Aber das ist ja dann auch von einer Finanzierung sehr schwer häufig zu rechtfertigen.
Aber es ist ja spannend, dann kann die PET-CT einen aber doch auch da weiterbringen.
Genau, da wollte ich auch nochmal ergänzen. Ich habe da eine ältere Studie nochmal rausgesucht. Das ist auch tatsächlich so, dass man häufig septische Streuherde findet. Also da ist eine Studie aus 2012, wo man sich Patienten mit einer Staph aureus Bakteriämie oder Streptokokkenbakteriämie angeguckt hatte, die alle ambulant erworben waren, wo letztendlich in 73% dieser Patienten septische Streuherde vorhanden waren, aber tatsächlich nur in 41% überhaupt Symptome. Vorlagen. Ne? Also das finde ich schon ganz interessant. Also man findet mit diesen Untersuchungen dann schon noch weitere Fuzzi.
Okay, aber bei diesen Patienten, die weitere Herde gezeigt haben, da hat man nicht mal bei der Hälfte Symptome gesehen. Wir würden dann aber trotzdem genauso loslegen, antibiotisch, wie wenn wir es jetzt zum Beispiel in den Blutkulturen nachgewiesen hätten.
Genau, und letztendlich ist es ja schon wichtig, ob man doch nochmal eine andere Fokuskontrolle machen muss dann. Ne?
Wobei man auch sagen muss, dass vielleicht auch für die Kollegen, die keinen Zugang zum PET-CT haben, dass es immer noch keine Studie gibt, die wirklich überzeugend gezeigt hat, dass das Outcome besser wird durch diese PET-CT-Diagnostik. Also man findet mehr, das ist richtig, und macht dann auch mehr, aber dass die jetzt wirklich besser überleben oder ein besseres Outcome haben, das konnte noch nicht gezeigt werden.
Ich würde gerne noch mal kurz zurück in den Fall gehen. Jetzt hatten wir ja gehört, es war ein Staphylococcus, da sind wir alert. Gibt es denn andere Erreger, die dich vielleicht ähnlich alert machen würden?
Ja, also genau, den Staph aureus haben wir ja schon erwähnt. Dann wäre ich wahrscheinlich sehr aufmerksam, wenn ich Pilze in der Blutkultur, also beziehungsweise Candida nachweisen würde. Da würde ich schon immer genauer nachgucken und würde das als relevant ansehen. Dann gramnegative Stäbchen, sowas wie E. coli hatten wir ja schon erwähnt. Dann natürlich gramnegative Diplokokken, wie die Meningokokken zum Beispiel. Wo ich auch sehr alert wäre, wäre bei grampositiven Kettenkokken, wenn es der Streptococcus pyogenes wäre, weil der wirklich sehr virulent ist, sehr pathogen ist und wirklich sehr, sehr krank machen kann. Und auch bei den grampositiven Diplokokken, den Pneumokokken, wenn ich die nachweise, dann würde ich natürlich auch sehr aufmerksam sein. Also das wären so die Erreger, wo wir genauer hingucken würden.
Alles klar. Elena, vielen Dank, dass du den Fall mit uns geteilt hast. Annette, du hast ja auch noch einen dabei, ne? Einen so ein Best-Practice-Beispiel, wo alles richtig gut gelaufen ist.
Ja, ich habe einen Fall mitgebracht, genau. Und zwar war das ein junger Mann, ich glaube Mitte 30 war der, glaube ich, mit einer bekannten PSC, also einer primärsklerosierenden Cholangitis, der sich in der Notaufnahme vorstellte mit, fühlte sich nicht gut, hatte ein bisschen Fieber seit 2 Tagen. Die Freundin hat bemerkt, dass er ein bisschen gelb geworden ist in den Augen und hatte dann aber so seit wenigen Stunden ging es ihm also deutlich schlechter mit Schüttelfrost und richtig Hochfieber. und hat sich dann also in der Notaufnahme vorgestellt, wurde dann auch relativ schnell auf dringlich triagiert. Man hat tatsächlich zwei Paar Blutkulturen abgenommen und hat analog unserer hausinternen Leitlinien eine Antibiotikatherapie gestartet mit Ceftriaxon und Metronidazol, weil man schon dachte, die Anamnese, gelb geworden, Fieber, hat eine bekannte Gallengangserkrankung, könnte eine Cholangitis haben. Hat ihn dann auch relativ zügig sonografiert und gesehen, dass er eine linksseitige Cholestase entwickelt hat, die also auch neu war bei bekannter PSC. Und der ist dann relativ zeitnah auch einer ERCP zugeführt worden, also einer retrograden Gallengangsdarstellung, und ist dilatiert worden, dieses Gallengangssystem, sodass der Galleabfluss wieder gewährleistet worden ist. Das Bilirubin ist wieder abgefallen und die Blutkulturen sind dann sozusagen im Nachgang nach 14 Stunden positiv geworden mit Escherichia coli. Der ist dann fokussiert worden auf Ampicillin-Sulbactam, was auch gewirkt hat, und nach ein paar Tagen dann oralisiert worden auf Cotrimoxazol. Also da muss man sagen, ist eigentlich alles glatt gegangen.
Jetzt hast du den Fall so geschildert, dass er jetzt klinisch eigentlich nicht so dramatisch war im Vordergrund. Bisschen Fieber, der Freundin war aufgefallen Ikterus. Der Patient hat sich jetzt in der Notaufnahme vorgestellt, vermutlich weil er sich auch schon auskennt mit seiner primärsklerosierenden Cholangitis. Hätte der sich jetzt ambulant vorgestellt, hätte man den dann direkt in die Notaufnahme geschickt oder auch erstmal Blutkulturen abgenommen?
Es ist natürlich im ambulanten Bereich immer leichter gesagt als getan. Da stehen die dann irgendwie stundenlang, bis dann der Labortransport kommt, sind vielleicht nicht warm gehalten. Also das ist im ambulanten Bereich ja extrem schwierig, eine vernünftige Blutkulturdiagnostik kriegen. Also so jemanden hätte man vielleicht dann auch solche Leute sind ja in der Regel an Spezialambulanzen angebunden, die an Krankenhäuser angegliedert sind, vielleicht dann da einmal häufiger hingeschickt, um da irgendwie die Diagnostik in die Wege zu leiten.
Was für Möglichkeiten gibt es auch im ambulanten Bereich, die Blutkulturdiagnostik zu optimieren?
Ich glaube, man muss mit seinem Labor sprechen, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt. Ne? Ob man sagen kann, man stellt sich einen Brutschrank in sein Arztzimmer und dann muss man gucken, wie lange sind die Wege von der Praxis ins Labor? Wird das irgendwie alles in eine Kühlkiste geschmissen zusammen mit den anderen Laborwerten und dann dahin transportiert? Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel Logistik, die man abklären muss, um das zu machen. Also ich weiß das von so großen Praxen, irgendwie Dialysepraxen oder so, die halt ganz viel Blut entnahmen und auch Glück, oder auch onkologische Praxen oder so. Da gibt es sicherlich irgendwie etablierte Systeme. Also das weiß ich auch, dass wir häufiger mal Dialysepatienten aus Praxen bekommen mit positiven Blutkulturen. Aber für Hausärzte, wo das ja jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie vorkommt, ist das, glaube ich, wirklich schwierig zu organisieren.
Ist was dran, dass man bei den Blutkulturfläschchen von heute nicht mehr darauf achten muss, dass sie warm bleiben, weil das bei denen nicht mehr nötig ist?
Nee, also die muss man eigentlich alle bebrüten, und also es gibt ja viele Versuche, und ich glaube, das ist auch the next big thing, wenn es dann irgendwann mal klappt, direkt aus Blut Erreger nachzuweisen. Aber bislang ist es noch nicht gelungen, weil einfach, wie Till ja schon gesagt hat, die Erregerkonzentration im Vollblut zu niedrig ist. Ne? Also man muss die kultivieren.
Ich habe auch zwei Ergänzungen noch zu dem Fall, wenn ich noch darf. Also es ist ja so, dass ältere Patientinnen wegen dieses Phänomens der Immunoseneszenz, also dass das Immunsystem so ein bisschen runterfährt im Alter, ganz grob gesagt, dass man durchaus zum Beispiel bei Pneumonien auch weniger häufig Fieber hat, obwohl sie sehr krank sind bei älteren Patientinnen. Also das ist vielleicht nochmal wichtig im Hinterkopf zu behalten. Oder jetzt in diesem Fall würde ich schon erwarten, wenn der junge Patient eine relevante Infektionserkrankung hat, dass er dann auch Fieber hat. Mir ist noch eine andere Sache aufgefallen, die auch sehr gut bei diesem Fall gelaufen ist. Und zwar ist das Thema Folgeblutkulturen. Und was hier nämlich sehr gut gelaufen ist, ist, dass der Patient keine Folgeblutkultur bekommen hat. Und vielleicht sagen wir da noch ein, zwei Worte zu, weil es gibt auch da wieder, kommt es sehr auf den Erreger an, den wir im Blut finden. Und auch da stechen wieder vor allem die Staphylokokken und die Pilze, die eben diese Biofilme machen, die stechen vor allem ins Auge. Und bei denen will ich auf jeden Fall immer Folgeblutkulturen entnehmen. Auf der anderen Seite des Spektrums sind Patienten, die zum Beispiel eine gramnegative Blutstruminfektion haben, bei denen ich sehr genau weiß, wo der Fokus sitzt und bei denen ich zeitnah den Fokus sanieren kann. Bei denen brauche ich als Default eigentlich erstmal keine Folgeblutkultur abzunehmen.
Bei den Patienten aus dem Beispiel war es ja E. coli, also gramnegativ, richtig hier keine Folgeblutkulturen zu machen. Du sagtest aber bei Staphylokokken, bei Pilzen, die Biofilme bilden, da auf jeden Fall immer Folgeblutkulturen. In was für Abständen machst du das?
Ja, so, es gibt eher so grobe Angaben, gibt keine ganz feste Guidance, sag ich mal, aber vielleicht so alle 2 bis 3 Tage, so ein bis zwei Paare wären sinnvoll bei Staphylococcus aureus Blutstruminfektionen und Candida Blutstruminfektionen.
Da sind wir natürlich wieder beim Patient Blood Management. Also wenn man jetzt irgendwie nach 48 Stunden ein paar Blutkulturen abnimmt oder 2, der Patient hat entfiebert, Entzündungszeichen fallen, dann würde ich persönlich jetzt auch erstmal warten, ob die vielleicht schon steril bleibt, ne? Bevor man da jetzt dem noch und noch und noch. Aber wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwas nicht unter Kontrolle, Patient fiebert weiter oder irgendwie, dann muss man das weitermachen. Aber man braucht schon zumindest mal eine Blutkultur, die steril ist, bevor man sagen kann, okay, hier läuft es jetzt irgendwie gut.
Okay, so viel zu den Fällen. Vielen Dank, dass ihr die mitgebracht habt. Lasst uns doch noch vielleicht einen Blick in die Zukunft werfen. Wie sieht's künftig aus mit den Blutstrominfektionen?
Ja, ich glaube, das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Also ich glaube, was wirklich, wo viel jetzt dran gearbeitet wird und auch viele Startups und irgendwie auf der ECCMID, auf diesem großen Infektiologenkongress in Barcelona, war, glaube ich, jede zweite Booth war da irgendwie Rapid Diagnostics of Bloodstream Infection. Also ich glaube tatsächlich, diese Bebrütungszeit zu umgehen oder zu verkürzen. Bislang habe ich da noch keinen so rasanten Erfolg gesehen. Also es ist weiterhin ist Standard, dass man eben auf die positiven Blutkulturen warten muss. Und die dauern halt, also wenn es ganz, ganz viele Bakterien sind, kann man auch schon mal nach 2-3 Stunden eine Flasche haben, die positiv wird. Aber in der Regel dauert es noch ein bisschen länger. Und was mittlerweile immer schneller wird, sind tatsächlich so schnelle Empfindlichkeitstestungen. Also es gibt so, dass man positive Blutkulturen direkt ausplattiert und dann so Rapid Sensitivity Testing macht, wo man nach 4, 6 und 8 Stunden zum Beispiel ablesen kann. Das hat sich beschleunigt in den letzten Jahren. Es gibt immer mehr PCR-Verfahren, wo man aus den positiven Blutkulturen sozusagen den Erreger identifizieren kann. Es gibt einen Staph aureus PCR und dann gibt es auch eine MAC-A-PCR, also wo man dann unterscheiden kann, MRSA, ja, nein. Also das bekommt man mittlerweile sehr schnell. Das sind so Entwicklungen aus den letzten, also ich habe es wahrgenommen, vielleicht so 2 Jahren ungefähr.
Ja, würde ich auch sagen. Und auch als jemand, der jetzt sozusagen Erfahrung in einem Uniklinikum mit super nah, riesen, toller Mikrobiologie, aber auch in einem kleinen Haus ohne eigene Mikrobiologie hat, kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass diese Geschwindigkeit, wie man die Ergebnisse der Blutkulturen zurückbekommt, das ist einfach total entscheidend für das klinische Management. Ja, von schweren Erkrankungen und von Blutstrominfektionen. Und das ist jetzt zwar kein toller Forschungsansatz, aber das, was Annette gerade gesagt hat, das will ich nur nochmal unterstreichen, dass es diese Multiplex-PCRs gibt, die man aus fertigen oder aus positiv gewordenen Blutkulturen macht. Und das erhöht sozusagen die Geschwindigkeit mal mindestens um ungefähr 24 Stunden, bis man das Resistogramm und den Erregernamen kennt. Und das hat einen sehr signifikanten Einfluss in der klinischen Praxis.
Klar, gerade auch bei Krankheitsbildern wie der Sepsis, da geht es um Zeit, die ist ein kritischer Faktor und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man da möglichst schnell erregerspezifisch antibiotisch behandeln kann. An dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis auf unsere Amboss-Online-Fortbildung zum Thema Sepsis, die euch da fit macht für alle Probleme, die einem begegnen können. 20 Sepsis ist unser Gutscheincode und ihr könnt ja auch schauen, vielleicht ist das ja auch im Weiterbildungsbudget eurer Klinik mit drin. Die lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt habe ich nochmal eine Frage zu diesen Multiplex-PCRs. Ist das denn eine wahnsinnig teure Sache? Also kriege ich da einen Anruf von der Geschäftsleitung, wenn ich das veranlasse, oder ist das im Rahmen?
Also so eine Multiplex-PCR zu machen, kostet so ein bisschen über 100 Euro, vielleicht so 120, 130 Euro. Da sind dann, gibt es von verschiedenen Firmen, da sind dann genau viele verschiedene Targets, also sagen wir mal vielleicht so um die 40 Bakterien und zum Teil auch Resistenzgene schon drin. Und das würde man aber keineswegs jetzt bei jeder positiven Blutkultur machen, sondern das würde man nur machen beispielsweise bei Blutkulturen, die sehr schnell positiv werden und auch nur zum Beispiel bei Erstnachweisen. Also nicht, wenn jetzt schon 3-mal Staph aureus nachgewiesen wurde, dann brauche ich jetzt nicht nochmal diese Multiplex-PCR obendrauf.
Ja, und die Kommunikation, die muss dann auch klappen, ne? Dass man es überhaupt erfährt, welches Ergebnis gerade rausgekommen ist.
Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Das ist ganz wichtig, dass es mikrobiologische Ärztinnen und Ärzte gibt, die diesen Prozess steuern und das auch kritisch hinterfragen, was so alles angefordert wird von der klinischen Seite. Und dass es natürlich auf der klinischen Seite auch jemanden gibt, der dann zuhört, wenn die Mikrobiologin anruft und die relevanten Infos weitergibt.
Teamwork auch hier also immens wichtig. Ich hätte da noch eine Frage und zwar zum Thema Konsile. Auch da ist ja wichtig, zusammenzuarbeiten. Gibt es denn so etwas wie Red Flags, wo ihr sagen würdet, wenn das vorliegt, dann sollte auf jeden Fall ein infektiologisches Konsil geschrieben werden?
da gibt es tatsächlich jetzt mittlerweile mehrere Studien, die gezeigt haben, dass ein persönliches Konsil durch einen Infektiologen, eine Infektiologin das Outcome der Patienten verbessert. Also es ist in vielen Krankenhäusern tatsächlich etabliert, dass automatisch der Infektiologe, die Infektiologin ans Bett kommt. Also Staphylococcus im Blut ist definitiv eins. Staphylokokinensis würde ich gleichsetzen. Das ist zwar eine Coagulase-negative Staphylokokke, die aber ähnlich gemein ist wie Staphylococcus, Candida-Blutstrom-Infektion und tatsächlich einfach komplizierte Infektionen, wo man nicht weiterkommt und dann gerne auch frühzeitig uns involvieren und nicht erst an Tag 180, wo Meropenem schon 5-mal durchrotiert wurde, sondern einfach frühzeitig sich Hilfe holen. Auch wenn wir können ja auch nicht immer helfen. Manchmal ist es halt einfach kompliziert, aber dass man einfach nochmal jemanden hat, mit dem man diese Fälle durchsprechen kann.
Und ich würde nochmal auf sozusagen eine klinische Entität, auch wenn wir jetzt vielleicht noch keine Blutkulturen abgenommen haben auf der Station, was sollten so Red Flags sein? Das wären für mich schwer kranke Patienten, die Fremdmaterial im Körper haben. Da sollte ich doch einen initialen Verdacht einer Blutstrominfektion haben und dann sowohl die Diagnostik, also Blutkulturen abnehmen, einleiten, aber auch eine empirische Therapie, die unter Umständen dann zum Beispiel eine Katheterinfektion abdecken sollte.
Und dann da schon für die Planung der empirischen Therapie das Infektiokonsil schreiben?
Ja, genau.
Und ich würde sagen, spätestens auf jeden Fall, wenn das Antibiotikum nicht zu wirken scheint, dass man dann wirklich mal einen Infektiologen holt und nicht, weil wie häufig ist es so, dass man in der Klinik dann doch sieht, Mensch, Ampicillin-Sulbactam hat nicht geholfen, wir haben jetzt eskaliert auf Meropenem, es wird auch nicht besser und dann kommt irgendwann das Konsil. Ich würde auch sagen, auf jeden Fall vorher die Infektiologen rufen.
Ja, Unterstützung ist gerade bei so einem komplexen Thema natürlich immens wichtig. Ich fasse die wichtigsten Take-Home-Messages des heutigen Podcasts nochmal zusammen. Blutstrominfektionen sind systemische Infektionskrankheiten, bei denen Erreger im Blut nachgewiesen werden können. Es gibt dann eine systemische Entzündungsreaktion. Davon abzugrenzen ist die Bakteriämie. Auch da sind Erreger im Blut präsent, aber eben nur passagier, zum Beispiel nach dem Zähneputzen. Es tritt dort keine Entzündungsreaktion auf. Und noch ein Begriff, den wir von der Blutstrominfektion abgrenzen, ist die Sepsis. Da lösen die Erreger im Blut eine überschießende Immunantwort unseres Körpers aus und daraus resultiert dann eine Organdysfunktion. In der Sepsis lassen sich oft gar keine Erreger mehr im Blut nachweisen. Wenn das aber doch gelingt, dann sprechen wir von der Septikämie. Das A und O in der Diagnostik der Blutstrominfektionen sind die Blutkulturen. Bei Fieber, bei Schüttelfrost sollten wir immer dran denken, auf die Fieberspitzen müssen wir aber nicht warten. Angezeigt sind Blutkulturen außerdem bei Pyelonephritis, bei Haut- und Weichteilinfektionen, bei ventilatorassoziierten Pneumonien oder zum Beispiel bei Verdacht auf Spondylodyszitis, Meningitis, Endokarditis und viele mehr. Man geht heutzutage davon aus, dass eine Punktionsstelle ausreichend ist, auch für zwei Paar Blutkulturen. Bei einem Paar Blutkulturen findet man in 70% der Fälle relevante Blutinfektionen, bei zwei Paar sind es schon fast 90%. Hinsichtlich Abstrichen, zum Beispiel bei Abstrichen aus dem OP-Gebiet, da ist zu sagen, dass sie zur Diagnostik eher nicht geeignet sind. Hier lieber Biopsien entnehmen, zum Beispiel aus infiziertem Gewebe, da ist die Sensitivität deutlich besser. Was kommt bei Blutkulturen raus? In etwa der Hälfte der Fälle werden Coagulase-negative Staphylokokken nachgewiesen. Die sind so häufig, weil es sich dabei oft um Kontaminationen handelt. Außerdem sehr häufig sind Enterokokken, Coagulase-positive Staphylokokken, also vor allem Staph aureus und E. coli. Klingeln sollten unsere Alarmglocken immer bei Staph aureus, dann natürlich bei den gramnegativen Stäbchen, also zum Beispiel E. coli, außerdem bei Diplokokken, gramnegativ wären da Meningokokken zu nennen, grampositiv Pneumokokken, außerdem grampositive Kettenkokken, wie zum Beispiel Streptococcus pyogenes und bei den Pilzen haben wir natürlich Candida auf dem Schirm. Besonders gefährdet, eine Blutstrominfektion zu entwickeln, sind zum Beispiel IntensivpatientInnen, alle mit intravaskulärem Material oder Personen, die Risikofaktoren für eine Endokarditis aufweisen. Um Blutstrominfektionen möglichst zu vermeiden, sollte man Fremdmaterial, wann immer es möglich ist, ziehen. Insbesondere Venenverweilkanülen sind da zu nennen. Flüssigkeit oder Antibiotika sollten dafür gegebenenfalls oralisiert werden. Bei der Auswahl des Antibiotikums helfen euch natürlich eure hauseigenen Leitlinien, im Zweifelsfall aber immer die InfektiologInnen hinzuziehen. Folgeblutkulturen sind angezeigt bei Staph aureus und Pilzen und zwar immer alle 2 bis 3 Tage 1 bis 2 Paare. Bei gramnegativen Blutstrominfektionen mit bekanntem Fokus braucht es standardmäßig keine Folgeblutkulturen. Künftig dürfte sich vor allem hinsichtlich der Wartezeit auf Ergebnisse einiges tun, da ist viel los im Moment, aber auch heutzutage kann man die Wartezeit schon deutlich verkürzen, beispielsweise mit Multiplex-PCRs. Annette, Elena, Till, wir haben viel gehört heute. Gibt es denn noch etwas, das ihr unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtet?
Ich finde, stationär kann ich vielleicht erstmal mit anfangen. Das hatte Till gerade schon angedeutet, dass die Zusammenarbeit einfach wichtig ist zwischen Mikrobiologen und Infektiologen. Aber ich finde generell auch in der Infektiologie mit anderen Fachabteilungen bei den Blutstrominfektionen. Ich finde, doch häufig ist es leider im Krankenhaus immer noch so, dass jede Abteilung sich selber sieht und so ein bisschen teilweise, je nachdem in welchem Krankenhaus, sicherlich auch mit Ellbogen da unterwegs ist. Und ich finde, das ist extrem wichtig bei solchen Erkrankungen, dass wir einfach miteinander arbeiten und auch uns die Sachen gegenseitig erklären, warum wir bestimmte Dinge tun und ja, ein Miteinander zu leben in den Kliniken und auch in den Praxen.
Ganz wichtiger Punkt, sorry, jetzt grätsche ich hier gerade nochmal in eure Fazits rein, aber da würde ich gerne einmal nochmal auf unseren Amboss Award hinweisen, der gerade anläuft, weil du das Stichwort Teamwork genannt hast. Da prämieren wir nämlich genau solche Projekte, die an der Versorgung ansetzen, pflegerisch, ärztlich und da einen echten Unterschied machen, die eben das Teamwork hochhalten, die einen Fokus legen aufs Wesentliche, die eine größtmögliche Wirksamkeit entfalten und dazu führen, dass unsere Patientinnen und Patienten einfach besser versorgt sind. Das sind Werte, die uns bei Amboss extrem wichtig sind und deswegen haben wir für den Amboss Award auch 3.000 Euro ausgeschrieben und man kriegt einen schicken Pokal und wird hier zu uns in den Podcast eingeladen und es gibt so viele Leute, die es verdient hätten, mal einen Preis zu bekommen, deswegen schlagt sie doch einfach vor, Einsendeschluss ist der 15.09. und ich setze euch einen Link in die Shownotes und da könnt ihr dann alles finden, wie das klappt. So, jetzt aber zurück. Annette, was ist dein Fazit? Was würdest du noch gerne unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
Also mein Haupt ist, zieht die braunen Höhlen raus. Das habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt. Ich glaube, für den ambulanten Bereich ist es ja ganz schwierig, Blutstrominfektionen ambulant zu managen. Also das ist vielleicht nochmal für den ambulanten Bereich, wenn der Verdacht auf eine Blutstrominfektion tatsächlich valide besteht, schickt den Patienten ins Krankenhaus, da sind irgendwie alle technischen Möglichkeiten verfügbar, um das weiter abzuklären, weil eine Blutstrominfektion einfach ein Krankheitsbild ist. Es braucht einen multidisziplinären Ansatz. Wir brauchen Mikrobiologie, wir brauchen im Zweifel Chirurgen, wir brauchen vielleicht einen Infektiologen. Also wir brauchen nicht immer einen Infektiologen, aber es gibt ja nicht so viele davon. Aber man braucht einfach, glaube ich, verschiedene Disziplinen, um diesen Patienten gerecht zu werden. Das ist für den ambulanten Bereich. Genau, und dann vielleicht noch als ein Schlusswort Staph aureus, ist keine Kontaminante, niemals nie. Also wenn man den findet, ob ambulant oder stationär, da muss man immer tatsächlich hochalert sein.
Ja, passt auch ganz gut zu meinem Fazit, weil ich würde vor allem empfehlen, sich Hilfe zu holen tatsächlich. Und zwar insbesondere bei Blutstrominfektionen wie Staph aureus oder Candida, wenn das mal so die zwei Haupterreger sind, die man sich vielleicht merkt, wenn die im Blutstrom auftauchen, dann holt euch Hilfe am besten von InfektiologInnen, aber sonst auch MikrobiologInnen oder wen ihr so zu greifen kriegt. Also irgendjemanden, wo sich damit auskennt, weil das ist, ich glaube, wir können das als InfektiologInnen nicht unerwähnt lassen. Es gibt auch wirklich so viele Studien, die immer wieder gezeigt haben, gerade bei Staph Aureusbakteriämie, die Mortalität, das Outcome der Patientin ist einfach wirklich besser, wenn jemand vom Fach, sprich Infektiologie, in der Regel den Fall mit beurteilt. Das sind einfach komplexe Erkrankungen, sowohl was die Diagnostik, aber auch was die Therapie angeht und was man noch alles denken muss, wie man die Histogramme bewertet. Also da gerne Hilfe holen. Und das ist ja auch der Job von InfektiologInnen, dass man genau bei diesen Fällen zur Seite steht.
Ein schönes Schlusswort von Annette, Elena und Till vom Infektiopod. Vielen Dank, dass ihr heute zu Gast im Amboss Podcast wart.
Danke, dass wir da sein durften.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Hat mich auch sehr gefreut, vielen Dank.
Und bei euch zu Hause bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt am besten auf Abonnieren. Und außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Amboss Podcast weiterempfehlt. Amboss kann man, das ist mittlerweile bekannt, auch 5 Tage kostenlos ausprobieren. Das läuft dann von alleine wieder aus. Man muss sich nirgends abmelden oder ähnliches. Und dann habt ihr 5 Tage Zugriff auf unser kompaktes und leitliniengerechtes Amboss-Wissen. Alle Infos dazu, zur Amboss-Wissensplattform, zu unseren buchbaren Online-Fortbildungen und zum Podcast, findet ihr wie immer unter go.amboss.com/podcast. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wie versprochen bekommt ihr am Ende jetzt noch den Freischaltcode für die Amboss-Plattform. Dieser ist Amboss-Infektiopod. Hierbei wird Amboss komplett groß geschrieben, Infektiopod komplett klein. Einlösen könnt ihr ihn auf der Seite go.ambus.com/infektsupport.
Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Das DZIF ist aber nicht für die Inhalte verantwortlich, daher meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Anmerkungen oder Kritik zu den Folgen habt. Auch wenn ihr Vorschläge oder Themen oder Paper habt, dann freuen wir uns immer, von euch zu hören. Schreibt dazu einfach eine E-Mail an info@infektsupport.de oder ihr kontaktiert uns unter @infektsupport in den entsprechenden sozialen Netzwerken. Und falls euch der Podcast gut gefällt, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen wie Spotify und so weiter bewertet. Das hilft uns immer nochmal, etwas mehr Reichweite zu bekommen.